Ja, liebe Sonntagsgemeinde, ihr habt schon gemerkt, es geht um drei wichtige Dinge heute. Es geht einmal um Bargeld, um Viehzucht und es geht um eine Liebesgeschichte. Und es geht um was anderes, nämlich darum, dass man manchmal Sachen verliert. Und ich merke gerade meine Mappe, die Predigt ist nicht hier. Henry, guck mal, ist da eine grüne Mappe bei dir auf dem Tisch? Hendrik, kannst du mir die mal vorbringen, dass wir, oder jemand anders, ja, sehr gut. Sonst kann es ja gar nicht losgehen hier. Genau, drei Dinge. Bargeld, Viehzucht und eine Liebesgeschichte. Wir haben es ja schon gesehen. Wir waren bei dem Bargeld stehen geblieben. Und bei der Liebesgeschichte und bei der Viehzucht. Diese drei Themen beschäftigen uns heute. Und die hat jemand aufgeschrieben, der Lukas. Hermine hat es schon gesagt. Aber wer war dieser Lukas eigentlich? Das ist einer von den vier Evangelisten. Das Praktische ist, dass alle Evangelien einfach nach dem benannt sind, der es geschrieben hat. Das ist ganz gut. Da muss man gar nicht erst gucken, wer ist der Verfasser gewesen. Und dieser Lukas, der hat nicht nur ein Evangelium geschrieben, der war auch noch Arzt. So wird es zumindest in der Bibel berichtet. Und er hat aber nicht als Arzt gearbeitet, sondern irgendwann muss es in seinem Leben Klack oder Peng gemacht haben, das weiß ich nicht ganz genau. Und da hat er gesagt, ich bin nicht Arzt, ich werde mit dem Paulus umherziehen und dem werde ich helfen, anderen Leuten von Jesus zu erzählen. Teil in unserer Bibel geschrieben, das ist eine kleine, aber große Teile hat er drin geschrieben, das Lukas-Evangelium und die Apostelgeschichte. Und damit hat er einen Plan. Er wollte auch, was er selbst als Christ erlebt hat. Jesus hat er wahrscheinlich nicht selber gesehen, aber er hat von seiner Zeit als Christ auch aufgeschrieben. Und ihr müsst euch das so vorstellen, wenn heute irgendwas Großes passiert, also was wirklich groß Beispiel, sondern wenn sich der Herr Stöcker das nochmal anders überlegt und einen Indoor-Spielplatz im ganzen Karstadt macht, ja, stellt euch das mal vor, mit riesen Rutschen und Bällebad und oben unter der Kuppel, wo dieses schöne Glasfenster ist, da ist so ein schalldichter Raum für Eltern und Großeltern. Ja? Versucht das mal in euren Kopf zu kriegen. Wenn das passiert, dann würde heutzutage MDR, vielleicht RTL, ERTV, die Sächsische Zeitung wäre da, alle würden Fotos machen, gar nicht zu reden von den ganzen Leuten mit ihren Telefonen. Also das würde dokumentiert werden und innerhalb kürzester Zeit wüsste das die ganze Welt wahrscheinlich, dass das passiert ist. Aber damals, als der Lukas unterwegs war oder als Jesus unterwegs war, gab es noch kein RTL und kein Internet. Und deswegen war man immer darauf angewiesen, dass Leute, die dabei waren, es weitererzählen. Das, was heute auch passiert, bloß eben noch ja, professioneller oder noch elektronischer. Man konnte nicht einfach die Dinge so konservieren, wie man das heute vielleicht tut. Und die dabei waren oder die davon gehört haben, war die Geschichte mit Jesus so wichtig, dass sie gesagt haben, das müssen viel mehr noch erfahren. Und deshalb hat der Lukas alle Leute ausgequetscht, die er gefunden hat, die mit Jesus gemeinsam unterwegs waren, die von ihm gehört haben und hat das aufgeschrieben. Einfach, um die Chance zu haben, dass andere Menschen auch erfahren, was Augen- und Ohrenzeugen von Jesus zu berichten haben. Und er hat es ganz besonders aufgeschrieben, das haben Wissenschaftler rausgekriegt, er hat das so aufgeschrieben, dass es nicht nur die Juden verstehen, was er da hatte, sondern dass das auch alle anderen Leute verstehen können. Also er hat Dinge besonders erklärt, die für Juden vielleicht ganz selbstverständlich waren, aber er und Paulus waren sich sicher, diese Botschaft ist nicht nur für die Juden gedacht, sondern für uns alle. Und ich würde auch nochmal in den Bibeltext reingehen mit euch gemeinsam, Kapitel 15, Vers 1 und 2. In meiner Übersetzung steht da, immer wieder hielten sich auch Zolleinnehmer und andere Leute mit schlechtem Ruf in der Nähe von Jesus auf. Auch sie wollten ihn hören. Die Pharisäer und die Gesetzeslehrer waren darüber empört. Der nimmt Sünder auf, sagten sie. Und der isst sogar mit ihnen. Ja, das hat die ganz Gewissenhaften, sage ich mal. Es waren ja nicht alles ganz schlechte Leute. Es waren Leute, die wollten ganz gewissenhaft sein im Glauben. Das hat die geärgert. Dass jemand, der viel von Gott zu berichten hatte und auch so eine Art Lehrer war, wie sie das waren, sich mit Menschen abgibt, die sich nicht an die Gebote, an alle Gebote von Gott halten. Was auch unter uns gesagt gar nicht so einfach ist. Denn strenggläubige Juden, wie diese Pharisäer und Schriftgelehrten, die wollten auf keinen Fall mit Menschen zusammen sein, die sich nicht an alle Gebote halten. Das waren über 600 Stück, habe ich mir mal sagen lassen. Weit mehr als 10. Aber Jesus, der spricht nicht nur mit ihnen, sondern er ist mit ihnen. Und das ging überhaupt nicht. Diese Menschen waren Ausgestoßene. Nun haben wir heute, so eine Zöllner haben wir nicht mehr. Es gibt manchmal die Autos mit Zoll, die man so rumfahren sieht, aber die kommen eigentlich ganz gut an bei, bei uns zumindest. Ich weiß nicht, wie es bei denen ist, die was über die Grenze schmuggeln. Aber was gibt es denn heute für Leute? Was fallen uns heute für Leute ein, wo wir sagen, das sind Leute, die sind außerhalb der Gesellschaft? Vielleicht die auch heute nicht hier sind. Wer könnte das sein? Sind das Leute aus dem Gefängnis vielleicht? Oder sind das Jugendliche auf dem Marienplatz, die ein paar Flaschen zerdeppern? Oder vielleicht der, der uns begegnet und sagt, Gott gibt's gar nicht? Sind das vielleicht für uns die, mit denen wir wenig zu tun haben? Jesus auf jeden Fall, der will das nicht stehen lassen, was sie da sagen. Er will darauf reagieren. Aber er macht das nicht so, wie ich das vielleicht machen würde. Er sagt nicht, erzählt nicht so einen Quatsch oder haltet eure Klappe, ihr habt überhaupt keine Ahnung. Das macht er nicht. Und das finde ich stark, dass er das nicht tut. Sondern, dass er ihnen eine Beispielgeschichte erzählt. Ja, dieses Gleichnis soll immer Beispielgeschichten sein. Jetzt habe ich ganz lang eingeleitet, aber wo bleibt das Bargeld? Ihr wartet vielleicht schon drauf. Ich habe in meiner Tasche in der Tasche hätte ich eigentlich was. Ach nee, ich war vorhin noch mal in der Küche. Ist die Nora noch da? Nora, kannst du mal in die Küche gucken? Ich glaube, ich habe da in der Küche auf dem Tisch, da liegt, glaube ich, mein Bargeld. Sicher. Verwahrt. Tut mir leid, aber es gehört zum Thema einfach dazu. Manchmal gehen Sachen einfach vielleicht hier dann nur mal ein bisschen entgegen. Hast du gefunden noch? Nee. Könnte auch mal gucken, ob dieses schöne glänzende Geldstück hier. Bargeld, eine Münze. Wir haben die Münzen schon gesehen auf diesen schönen, Bildern. Das ist übrigens ein Rubel, ja, weil der Rubel nämlich rollt. Deswegen habe ich den mitgebracht. Der rollt gut. Kann man den hier so hinstellen? Ja, genau. So, nee, steht nicht. Ist egal. Ihr habt ihn gesehen. Bargeld. Das Geld von der Münze, kann ich das mal haben? Genau. So ähnlich müssen wir uns die Münze vorstellen, von hinten und von vorn. Ein bisschen abgerubbelt, aber ist schon ein bisschen älter. So ähnlich sah die aus. Das ist eine Drachme. Und die Geschichte, die dazu steht, die hat Hermine auch schon vorgelesen. Eine Frau hatte 10 Drachmen und eine davon verliert sie. Sie zündet dann, würdet ihr, wenn ihr eine Münze verliert, nicht ein Licht anzünden und das ganze Haus ausfegen und in allen Ecken suchen, bis ihr sie findet? Und wenn ihr sie dann gefunden habt, würdet ihr nicht eure Freundinnen und Nachbarinnen zusammenrufen und sich mit ihnen freuen? Das steht da. Der Wert dieser Drachme, von der die Rede ist, ich habe mal nachgeschaut, das sind ungefähr 64 Euro. Man kann das ein bisschen umrechnen, was damals so der Wert war. Und das ist schon nicht wenig, ne? Wenn der Rubel hier verloren geht, der ist, glaube ich, nicht ganz so viel wert. Oder wenn man jetzt eine 2-Euro-Münze verliert. Aber wenn ich jetzt 60 Euro in der Wohnung verlieren würde, da würde ich aber auch auf die Knie gehen und würde suchen. Das war damals auch so ungefähr so ein Wert, was einer an einem Tag verdient. Ja, kein Schwerverdiener, jemand, der harte Arbeit macht, einen Tag dafür arbeitet. Und ich denke, dass die Hörer von Jesus, denen er das damals erzählt hat, sich das sehr gut vorstellen konnten. Die Häuser hatten nicht so einen schönen, gefliesten Boden, ja, sondern das war einfach feste Erde, manchmal mit Schilf ausgelegt, ja, kein Teppich. Und wenn da was runterfällt, da konnte man schon ganz schön suchen. Es war auch nicht so hell wie hier, nicht von beiden Seiten große Fenster. Die Fenster waren klein, es war nicht sehr hell. Und deswegen steht auch drin, dass die Frau Licht angemacht hat. Man muss Licht anmachen, um überhaupt was sehen zu können. Und dann ist sie wahrscheinlich da irgendwo rumgekrochen. So haben sich das die Hörer damals gut vorstellen können. Und dementsprechend froh ist auch die Frau, als sie die Münze findet und teilt ihre Freude, wie wir es da gesehen haben auf dem Bild. Mit der Geschichte macht er deutlich, und das war wahrscheinlich für alle ganz klar, jeder Zuhörer, der in der Situation der Frau gewesen wäre, hätte natürlich die ganze Bude auf den Kopf gestellt. Das ist ein unheimlicher Wert gewesen, denke ich, für viele, die dazugehört haben, so eine Silbermünze. Und hätten alles auf den Kopf gestellt, bis sie es wieder gefunden hätten. Aber es kann auch sein, dass manche vielleicht noch ein bisschen fragend geguckt haben, was hat das denn jetzt damit zu tun, dass der da mit Leuten zusammen ist, die sich nicht an die Gebote halten. Deswegen kommt eine zweite Geschichte. Ich habe die aber mal umgedreht, weil ich den Schwerpunkt auf die zweite legen wollte. Nämlich die Viehzucht. Aber dazu brauchen wir natürlich Vieh. Genau. Genauer gesagt, wir brauchen Schafe. Hat jemand zufällig Schafe dabei? Nein, wahrscheinlich nicht. Das ist, wir brauchen genau 100 Stück. Ist aber nicht drin. Ja. Schafe. Schafe verstecken sich ja manchmal. Manchmal ängstigen sie sich so ein bisschen, wenn so viele Menschen da sind. Aber vielleicht kann Solen und Joel, könnt ihr mal da hinter dem Vorhang gucken. Ich habe da vorne was mähen hören. Guckt mal. Solen? Joel, kannst du mal zu mir kommen?
Also so ungefähr sieht ein Schaf aus, genau wie ein Schafbock. Und davon müsst ihr euch jetzt 100 Stück vorstellen. Auch hierher.
So. Da lese ich auch noch mal kurz die paar Verse vor. Wenn jemand von euch 100 Schafe hat und eins davon verirrt sich, lässt er dann nicht die 99 in der Steppe weitergrasen und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, trägt er es voller Freude auf seinen Schultern nach Hause. Dann ruft er seine Freunde und Nachbarn, denn jetzt sind die Männer dran. Vorher waren die Frauen dran zum Freuen und damit es gerecht ist, sind jetzt die Männer dran. Also der ruft nur die Freunde und die Nachbarn und sagt zu ihnen, freut euch mit mir, ich habe mein verlorenes Schaf wiedergefunden. Große Freude. Man merkt die Ähnlichkeit. Münze, Schaf, verloren, gefunden, Freude. Was damals für viele ein Bild war, was sie aus ihrem täglichen Umfeld kannten, ist für uns wirklich was Ungewöhnliches. Wann sehen wir mal eine Schafherde? Ich habe überlegt, wann ich das letzte Mal eine gesehen habe. Und das war, haben Sie eine gesehen? Sie nicken so? Am Berzdorfer See. Genau, am Berzdorfer See habe ich die letzte Schafherde gesehen. Da gibt es einen Schäfer, der die Flächen, die ein bisschen unzugänglich sind, dort abweidet. Wir müssen uns so vorstellen, dass die tatsächlich auf einer großen Hochebene ihre Schafe geweidet haben und dann fiel die ab in steinige Wüste. Und es war nicht ungewöhnlich, dass wenn so eine große Schafherde, wir können mal die erste große Schafherde uns mal angucken. Ah nee, das ist die falsche Schafherde. Ich brauche die große Schafherde. Das ist eine andere Schafherde. Das ist eine richtig große Schafherde. Wenn die so unterwegs sind, dann ist es echt schwierig, die im Blick zu behalten. Und wenn sich so ein Schaf verirrt, dann ist es auch gefährlich, weil es gibt wilde Tiere. Auch hier bei uns. Hier gibt es die Wölfe, dort, wo die Schafe geweidet haben, gab es eher wahrscheinlich Hyänen oder sowas. Und die waren wirklich bedroht, auch in ihrem Leben bedroht. Nicht nur durch wilde Tiere, auch dadurch, wenn sie erstmal in einer steinigen, felsigen Ecke waren, wo sie nichts zu trinken gefunden haben, können sich einzelne Schafe eigentlich alleine nicht richtig zurechtfinden. Wie eine einzelne Ameise auch schlecht zurechtkommt, die brauchen eigentlich ihre Herde und natürlich auch ihren Hirten. Und der Hirte war persönlich verantwortlich für die Schafe, die ihm oft gar nicht selbst gehörten. Und er hat sich verantwortlich gefühlt. Also macht er sich auf die Suche und merkt, dass ihm eins fehlt. Jetzt werdet ihr sagen, wie soll man denn hier das bemerken überhaupt? Also selbst wenn die jetzt stillstehen, habe ich mal versucht, die zu zählen, das ist echt mühsam. Und die bleiben nicht stehen. Die fressen und gehen weiter und fressen, sind sie unter dem Baum. Also das ist ein, ich konnte mir das nicht vorstellen, aber ich habe eine sehr schöne Geschichte, eine wahre Geschichte, wie das Gleichnis von Jesus auch nacherzählt ist und wahr ist, dass er das erzählt hat. Aber eine Geschichte, die ein bisschen näher an uns dran ist. Es gibt einen Mann aus Duisburg, der heißt Mike. Die Geschichte spielt vor vielen, vielen Jahren, aber Mike war das. Der lernte einen Straßenfeger in Duisburg kennen, der hieß Abdurrahman. Und dieser Abdurrahman, der kam aus Syrien. Und als der pensioniert war, die sind Freunde geworden, die Geschichte davor ist nicht so interessant, nicht so wichtig für uns, die sind Freunde geworden und als der Abdurrahman pensioniert wurde als Straßenfeger, ist er mit seiner Pension, also mit dem Geld, was er dann bekam, jeden Monat nach Syrien zurückgegangen, hat sich eine Landwirtschaft gekauft, eine kleine, und hat immer gesagt zu Mike, besuch mich mal, besuch mich mal. Wie das so ist, ja, den Ländern ist eine große Gastfreundschaft auch da. Und er hat Gastfreundschaft in Deutschland erfahren und wollte, dass er ihn auch besucht. Und er hat gesagt, ach Syrien, was soll ich in Syrien? Aber er hat dann doch die weite Reise angenommen von Duisburg nach Syrien und hat den Abdurrahman besucht. Und der hatte Freunde, die waren Beduinen, also ganz nah bei den Hirten, von denen wir hier reden. Und die hatten auch Schafe. Und die sind abends da gewesen, wollten festfeiern, die Schafe wurden zusammengeholt. Und eine ganz ähnliche Situation. Der Freund, der Beduine von dem Abdurrahman, der ging durch die Schafe und war total aufgelöst und ging da rum. Ja? Ähnlich wie du vorhin mit dem Schmuckstück, was verloren war. Und hat gesagt, und da fragt der Mike den Abdurrahman, was ist denn da los? Und da sagt er, ja, es fehlt ein Schaf. Und der Mike konnte es auch nicht glauben und sagt, der kann doch gar nicht wissen, dass ein Schaf fehlt. Wie viel sind denn das? 200 Stück, hat er gesagt, also das Doppelte. Und da sagt der Abdurrahman, der weiß nicht nur, dass eins fehlt, der weiß, welches Schaf fehlt. Und hat dann seinen Sohn losgeschickt mit einem Yamaha-Geländemotorrad. Der ist los, ein bisschen anders als jetzt hier, ist losgedüst und kam nach einer Weile wieder, das Schaf über den Tank gelegt, so die Beine zusammengebunden. Und es war wieder da und es war große Freude. Und der Mike ist Christ und hat gesagt, es ist doch unglaublich, dass ich nach Syrien fahren muss, um so eine Geschichte erleben zu können, wie wir sie hier lesen. Und dass es tatsächlich so ist, dass das nicht irgendwie weit hergeholt ist. Denn die Menschen, denen Jesus erzählt hat, die kannten Hirten. Jeder kannte da sicher irgendeinen, der Hirte war. Und die wussten, die Hirten leben mit ihren Tieren. Das sagt auch der Abdurrahman zum Mike dann. Von Geburt bis zum Tod kennen die ihre Schafe. Und auch bei 200 wissen die, dass eins fehlt und welches fehlt. Ja, die Hirten haben eine ganz, ganz enge Beziehung zu ihrer Herde. Und da merken wir schon, wie die Parallelen hier rausschreien aus diesem Text. Das ist für den Hirten selbstverständlich, dass er losgeht und so lang sucht, bis er den Hammel hat, den wir hier sehen. Und da sind wir auch schon bei der Liebesgeschichte, die jetzt kommt. Unter beiden Geschichten finden wir folgende Verse. Die habe ich ausgespart vorhin, habt ihr vielleicht gemerkt. Ich sage euch, im Himmel wird man sich genauso freuen. Die Freude über einen Sünder, der seine Einstellung geändert hat, ist größer als über 99 Gerechte, die es nicht nötig hatten, umzukehren. Bei der Münze, ich sage euch, genauso freuen sich die Engel Gottes über einen Sünder, der seine Einstellung geändert hat. Wir sind auch Teil dieser großen Schafherde oder dieser großen Münzsammlung oder der kleinen Münzsammlung. Manchmal sind wir eins von den Schafen, das verloren gegangen ist. Nicht, weil Gott nicht genug auf uns aufpasst, sondern weil wir manchmal den Weg verlassen, den er sich für uns wünscht, den er sich für uns vorstellt. Der Weg, der nah bei ihm ist. auch der Weg des geschwisterlichen Umgangs miteinander, nicht nur mit ihm, sondern auch unter uns Geschwistern, unter uns Schafbrüdern und Schafschwestern. Er geht uns nach, weil er uns liebt. Und als Jesus geht er uns nach, um uns zurückzubringen zu seiner Herde in seine Nähe. Das kann manchmal was ganz Angenehmes sein. Das können wir als ganz angenehm erleben, wie das Bild, wo das Schaf auf der Schulter war. Ja. So wie Kinder das auch angenehm finden, wenn sie mal getragen werden, wenn sie ein bisschen müde geworden sind. Manchmal kann das aber auch ganz schön ruppig zugehen, wie wenn man quer auf einem Tank von einer Yamaha-Geländemaschine über Stock und Stein wieder zurückgebracht wird. Kann auch manchmal ganz schön ruppig sein. Aber darüber steht immer Gottes Liebe zu uns. Und die Vorfreude schon, dass er uns gefunden hat und dass wir uns von ihm finden lassen auch. Manchmal sind wir aber auch eins von den anderen 99 Schafen. Wir stehen irgendwo rum und blöken ab und zu und wundern uns, wo eigentlich der Hirte ist. Der hat uns allein gelassen, denken wir dann. Ja. Und wenn dann eins von den verloren gegangenen Schafen zur Herde wieder zurückkommt, dann fällt es uns manchmal schwer, die Freude vom Hirten so nachzuvollziehen und von den Nachbarn und allen anderen. Also ich glaube, wir wandeln auch manchmal zwischen diesen Rollen von Zeit zu Zeit. Aber Gott, und das kommt in dem Text auch raus, er ist bei allen Tieren seiner Herde. Er sagt nicht, dass die 99 ihm egal sind, das steht ja so nicht drin. Er sagt auch nicht, dass er sich nicht freut über die 99, sondern wir lesen die Freude über einen Sünder, der seine Einstellung geändert hat, ist größer. Er sagt nicht, dass er über die anderen sich nicht freuen würde, aber die Freude ist größer und er legt da auch einen Schwerpunkt eben auf die, die verloren, drohen verloren zu gehen oder verloren gegangen sind. Er ist genauso bei den Pharisäern, bei den Schriftgelehrten. Davor ist er ja bei ihnen, in der Geschichte davor. Er schließt die auch nicht aus. Er widmet sich ihnen genauso und gibt ihnen Zeit, liegt mit ihnen genauso bei Tisch, genauso wie mit den Zöllnern und Sündern. Und das macht die Schriftgelehrten eben ein bisschen irre. Aber wenn es ums Ganze geht, dann gibt er den Menschen, die sich von ihm entfernt haben, nicht verloren. Er geht ihm nach, er kämpft um ihn, wie auch ein Hirte um sein Schaf kämpfen würde, wenn irgendein wildes Tier das bedroht. Und das ist seine Liebe zu uns. Und das soll uns auch Zuversicht geben, wenn wir uns selber einfach fern von ihm fühlen. Jesus ist auf diese Welt gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Amen.